Geheimnisvolle Vergangenheit. Ein Podcast über die konspirativen Wohnungen der Staatssicherheit in der DDR. Entstanden ist dieser Podcast im Rahmen eines Teilprojekts des Forschungsverbunds Diktaturerfahrungen und Transformation an der Universität Erfurt. Folge 5. Vom Abhörraum zur Datenfalle. Was uns konspirative Wohnungen heute noch lehren. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge mittlerweile von Geheimnisvolle Vergangenheit, dem Podcast über die verborgenen Räume der DDR-Diktatur mit einem ganz besonderen Fokus auf die sogenannten konspirativen Wohnungen, also kurz KW, des Ministeriums für Staatssicherheit. In den vergangenen Episoden haben wir viele Facetten dieser geheimen Infrastruktur beleuchtet. Zum Beispiel, wer eigentlich diese inoffiziellen Mitarbeiter mit einer konspirativen Wohnung, die sogenannten IMK, eigentlich waren, wie die Wohnungen ausgewählt wurden, schließlich auch getarnt wurden und eben auch in das Leben der Menschen eingebettet wurden. Und in der letzten Folge haben wir mit der KW Achse einen besonders eindrücklichen Fall kennengelernt, denn diese KW war ganz besonders technisch ausgerüstet, mitten im Erfurter Hauptbahnhof. Und genau daran knüpfen wir auch heute an. Wir wollen wissen, wie wichtig war denn eigentlich Technik für das Ministerium für Staatssicherheit und konnten auch alle KWs so hochgerüstet werden wie die Achse? Wir diskutieren außerdem über die Effektivität der eingesetzten Tarnung für die Wohnung, also wie gut die ausgedachten Geschichten, die sogenannten Legenden waren, um diese Treffen auch zu verschleiern. Und danach schauen wir auch noch auf das Ende der IMK-Tätigkeit und darauf, was eigentlich danach kam. Was geschah mit diesen Menschen nach 1990? Und welche Verantwortung trugen sie? Und zum Abschluss fragen wir natürlich noch, was können wir aus all dem für unsere Gegenwart lernen? Jede Menge Fragen und Themen, und genau dafür haben wir uns wieder einen Experten hier eingeladen, einen Experte für DDR-Geschichte. Hallo Marian Herzog, schön, dass du heute auch wieder hier im Studio bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich diesen Einblick hinter die Kulissen der DDR-Geheimdienste bis zum Schluss mit euch teilen darf.
Marian, du hast ja in der letzten Folge die KW-Achse beschrieben, und das ist ja eine technisch voll ausgestattete Beobachtungs-KW mitten im Erfurter Hauptbahnhof gewesen. Du meintest damals schon, dass das eher ein Sonderfall war, aber auch andere KWs, die hatten doch bestimmt auch eine bestimmte technische Ausstattung. Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass ein Telefon so etwas wie eine Grundausstattung eine Pflicht war.
Ja, tatsächlich gab es konspirative Wohnungen mit einem Telefon, aber das war dann eigentlich auch schon das Höchste der Gefühle. Selbst das war eher die Ausnahme und wurde vom MFS als großer operativer Vorteil angesehen.
Man muss sich halt eben nochmal ins Gedächtnis rufen, es gab damals ja noch keine Handys, und so ein Festnetzanschluss war eigentlich auch schon Gold wert, wenn man zum Beispiel kurzfristig jemanden erreichen musste.
Ja, die Staatssicherheit begrüßte es sehr, wenn die IMK schon einen Telefonanschluss hatten. Das hatte mehrere Vorteile. Wenn bei einem Treffen etwas schief lief oder spontan geklärt werden musste, da konnte man dann direkt aus der Wohnung telefonieren und musste nicht in die nächste öffentliche Telefonzelle rennen, was ja damals noch so üblich war. Und das wäre natürlich deutlich riskanter gewesen. Konspiration war ja bei der ganzen Sache immer das große Zauberwort. Aber meistens ging es auch einfach um ganz praktische Dinge. Wenn ein geplanter Trefftermin so kurzfristig geplatzt ist, etwa weil der IM dann krank wurde, musste der MFS-Offizier sonst persönlich zur konspirativen Wohnung bzw. zu den IMK dann hinfahren, um dann abzusagen. Und ein Telefon machte dann in solchen Fällen die Abstimmung einfach viel effizienter und sicherer.
Na, aber dann hätte das MFS doch eigentlich ein großes Interesse gehabt, dass jede KW mit einem Telefon ausgestattet ist, oder?
Theoretisch ja, aber in der Praxis war das kaum machbar anscheinend. Es gab nur ganz wenige Fälle, in denen im Laufe der Nutzung ein Telefon nachgerüstet wurde, Die kann ich an einer Hand abzählen. Ach Quatsch, ich brauche da eigentlich gar keine Hand dafür. Fakt ist, selbst Ende der 1980er Jahre hatten viele KWs keinen Anschluss. Und das deckt sich auch mit der allgemeinen Versorgungslage damals in der DDR. 1989 hatten nur etwa 16% aller Haushalte dort überhaupt einen Festnetzanschluss. Gleichzeitig lagen über 1 Million unbearbeitete Anträge vor.
Also wirklich extrem wenig Telefone, und in der BRD war das ja im Gegensatz viel früher schon ganz anders, wenn ich mich recht erinnere.
Absolut. In Westdeutschland waren schon Anfang der 1970er Jahre die meisten Haushalte mit einem Festnetzanschluss ausgestattet. 1971 wurden dort schon erstmals mehr Telefongespräche geführt als Briefe verschickt. Das war ein riesiger Unterschied und zeigt, wie sehr die DDR auch beim Netzausbau hinterherhinkte.
Also auch wieder ein Fall von technologischem Rückstand?
Also jedenfalls beim Ausbau. Viele Haushalte hatten schlicht keinen Zugang. Kupfer fehlte, die Infrastruktur war überfordert und selbst einfache Anschlüsse mussten oft jahrelang beantragt werden. Und man denkt ja, das MFS hätte damit seinen Beziehungen auch nachhelfen können, aber selbst das war oftmals zwecklos.
Hättest du da ein Beispiel?
Ja, ein interessanter Fall. Ein IMK in Erfurt, der schon seit den 1970er Jahren Leiter eines Jugendorchesters bei der FDJ war. Er wurde Ende der 70er Jahre dann angeworben und hatte bereits vorher schon einen Antrag auf einen Telefonanschluss gestellt, der aber nicht gestattet wurde. Er begründete das auch mit seinem Beruf, weil er regelmäßig viele Leute für Proben und Auftritte koordinieren musste. Und das MFS versuchte dann, diesen Antrag nochmals mit ihrer Dringlichkeit zu unterstützen. Aber 1981 gab es dann die weitere Absage und 2-3 Jahre später wurde dann nochmal ein neuer Versuch gestartet, wieder mit dem Argument, dass der Anschluss ja auch beruflich für den IMK wichtig ist, als auch für das MFS operativ wichtig sei. Und das wurde dann wieder abgelehnt und dann hat man es einfach sein gelassen.
Also auch mitten in einer Stadt wie Erfurt und nicht auf irgendeinem Dorf war es halt einfach schwer, einen Anschluss zu bekommen.
Ja, das war mitten in der Bezirksstadt, in der Andreasvorstadt, glaube ich. Das zeigt doch ganz gut, was ich auch in der letzten Folge schon meinte. Das MFS gilt in unserer Wahrnehmung oft als dieser allmächtige Überwachungsapparat. So Stichwort der Film Das Leben der Anderen, den ich an sich ja auch ganz gut finde, aber der da so ein bisschen ein verzerrtes Bild über diese volle technische Kontrolle des MFS über alles halt auch den Publikum suggerierte. Und ja, in bestimmten Fällen hatte man tatsächlich Zugang zu Abhörtechnik, Videoüberwachung, Observation. Die Fälle gibt's, die sind dokumentiert, wie an unserem Beispiel ja die KW-Achse das ja auch gezeigt hat. Aber die Realität sah eben auch so aus, selbst mit einer triftigen Begründung konnte das MFS über Jahre hinweg keinen simplen Telefonanschluss für einen seiner IMK durchsetzen und irgendwann haben sie dann einfach auch aufgegeben. Und genau das ist doch auch das Bemerkenswerte daran. Selbst der mächtigste Apparat der DDR, das MFS, konnte am Ende nichts gegen die strukturellen Schwächen im eigenen Land ausrichten. Das zeigt, die Kontrolle war wichtig, aber die Technik blieb Mangelware. Und auch das war ein Teil der DDR-Wirklichkeit.
Das ist auch gut, dass es nochmal so ein bisschen ins rechte Licht jetzt hier gerückt wird. Und es bringt uns eigentlich auch schon zu dem nächsten Punkt, über den wir heute auch noch sprechen wollen. Wenn nämlich schon die Technik oft fehlte, dann muss ja wenigstens der Rest irgendwie funktionieren. Und du hast ja auch in den letzten Folgen erklärt, wie das MFS die Existenz und die Nutzung dieser KWs verschleierte, etwa eben durch diese erfundenen Alltagsgeschichten über zum Beispiel angemietete Nebenwohnungen oder angebliche Besuche bei den Nachbarn. Aber wie wirksam waren denn letztlich diese sogenannten Legenden eigentlich wirklich?
Das lässt sich leider nur schwer sagen. Wir müssen da zum Teil mutmaßen. Unser Projekt war ja ursprünglich auch als Interviewvorhaben gedacht. Aber in der Umsetzung zeigte sich dann relativ schnell, dass das so leider nicht machbar war. Viele IMK waren ja schon in den 1980er Jahren bereits im Rentenalter. Rechnet man nun 30 Jahre und mehr dazu, da bleiben dann heute nur noch sehr wenige, die man überhaupt befragen kann. Und wir haben deswegen mehrere öffentliche Aufrufe gestartet, nicht nur an ehemalige MFS-Leute oder IMK gerichtet, sondern auch an Erfurterinnen und Erfurter, die vielleicht damals etwas mitbekommen hatten oder einen Verdacht hegten. Aber wir haben wirklich keine einzige Rückmeldung erhalten. Das ist zwar auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite aber auch eine Erkenntnis. Offensichtlich ist dieses Wissen in der Stadt einfach nicht präsent. Das deckt sich aber auch mit den internen Überprüfungen des MFS in den Akten. Die haben in den Häusern ja auch regelmäßig dann immer geheimnisvoll nachgefragt, ob die Legenden auch funktionieren Und nur vereinzelt mussten ja diese konspirativen Wohnungen wegen dieser Dekonspiration dann aufgegeben werden. Das passierte fast immer bei den Wohnungen, die direkt vom MFS angemietet worden sind. Da fiel es eher auf, wenn der angebliche Mieter kaum da war oder sein Beruf nicht zum eigentlichen Wohnverhalten dann passte.
Und bei den IMK war das nicht so ein Problem?
Nein, da fällt mir kaum ein Fall ein, bei dem ein IMK wegen neugieriger Nachbarn die Treffen dann irgendwann dann abbrechen musste. Manchmal gab es schon in der Vorlaufphase einer solchen Wohnung dann Hinweise, dass etwa so die Oma im ersten Stock ständig an der Tür stand, sobald sich unten die Haustür öffnete. Aber in solchen Fällen hatte das MFS ja von vornherein dann die Nutzung, also von der Nutzung dann Abstand genommen. Aber zurück eigentlich nochmal zur eigentlichen Frage. Wie wirksam waren die Legenden überhaupt? Ich denke, sehr wirksam. Bei den direkt angemieteten Wohnungen eher weniger. Nicht umsonst machten die ja nur wirklich einen sehr geringen Teil der KWs aus. Aber bei den IMK, also die Leute, die ihr Wohnzimmer zur Verfügung stellten, da funktionierten die Geschichten über angebliche Bekannte oder Verwandte offenbar sehr gut. Dass wir auf unsere Aufrufe ja auch keine Rückmeldung bekommen haben, ist für mich selbst schon ein Indiz und ein Hinweis darauf. Wüssten heute viele Erfurter, wer damals IMK war, hätten wir zumindest vereinzelt Hinweise erhalten. Auch in persönlichen Gesprächen, die ich hier in der Stadt führe, etwa mit Leuten, die seit Jahrzehnten hier lebten, da erlebe ich ganz oft, dass sie völlig überrascht sind, wenn ich von den konspirativen Wohnungen erzähle. Das spricht klar dafür, dass die Legenden damals größtenteils funktioniert haben.
Stichwort nochmal zu den IMKs, wer eigentlich IMK war und wer nicht und was passierte denn eigentlich mit den konspirativen Wohnungen oder den IMKs dann eben nach der Wende, nach 1990?
Also bei den direkt angemieteten konspirativen Wohnungen, da gab es dann Listen interne, die dann extern verfügbar gemacht worden sind. Da waren dann auch KOs dabei, sogenannte konspirative Objekte, wie etwa Garagen oder Lagerräume, in denen das MFS dann seine Technik oder auch mal sogar Waffen untergebracht hatte. Und jedenfalls Anfang 1990, also schon im Januar, Februar, wurden diese offiziell an die neuen Nutzer oder Eigentümer übergeben. Also von den 1989 rund 20 angemieteten konspirativen Wohnungen in Erfurt gingen dann fast alle eigentlich an die AWG oder die KWV. Also es waren diese neuen städtischen Wohnungsverwaltungen damals und die wurden dann wieder zu ganz normalen Wohnungen, so als ob da nie was gewesen wäre.
Und wie war das bei den IMK selbst? Ich hätte jetzt gedacht, dass eben im Laufe der 90er Jahre die ganzen IMs nach und nach enttarnt wurden und dann auch sich vielleicht hätten rechtfertigen müssen.
Ja, viele IMs wurden enttarnt, aber natürlich nicht alle. Da gab und gibt es ja einen riesigen Aktenberg, der da hinterlassen worden ist und einige Akten wurden ja auch noch im Winter 1989 vernichtet. Aber wie gesagt, das Wissen um die KW und die IMK in der Erfurter Bevölkerung, die ist ja bis heute erstaunlich gering und in der Wissenschaft sieht es nicht viel besser aus. Erst ein ähnliches Projekt, das 2006 war, hat das Thema überhaupt erst in die Forschung gebracht. Und selbst das hatte aber nicht den Effekt, dass die breite Öffentlichkeit in Erfurt, geschweige denn in der ganzen BRD, davon erfuhr. Und die Aufarbeitung in den 1990er Jahren, die konzentrierte sich erstmal hauptsächlich auf die hauptamtlichen MFS-Mitarbeiter, die Offiziere, allgemein die Strukturen im beim MFS, Gefängnisse und auf die IMs, die Aktivinformationen beschafft oder weitergegeben hatten. Die IMK blieben wirklich völlig unbeachtet. Die meisten der rund 500 Akten dazu, die in Erfurt, die wurden jetzt erst von uns, also über 30 Jahre später, zum ersten Mal überhaupt angeschaut und ausgewertet. Und das bedeutet, die allermeisten IMK, die konnten ihr Leben nach 1990 einfach in ihrer Wohnung dann fortsetzen. Nur ohne den wöchentlichen Besuch des MFS-Offiziers, seiner IM und natürlich ohne der monatlichen Aufwandsentschädigung.
Ja, schon merkwürdig, wenn man bedenkt, wie gründlich dann eben auch andere Bereiche des MFS damals auch aufgearbeitet wurden und auch aufgearbeitet werden konnten, weil ja alles so gut dokumentiert war. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele IMK dann in den 90er Jahren schon auch ein bisschen damit zu tun hatten und sich vielleicht auch darüber Gedanken gemacht haben, dass vielleicht dann auch ihre Rolle und ihre Tätigkeit irgendwann ans Licht kommen könnte und sie deswegen vielleicht auch so einen gewissen Druck empfunden haben. Aber jetzt nochmal zurück zu den Wohnungen, also den konspirativen Wohnungen. da blieb ja auch nicht jede bis 1989/90 bestehen. Auch wenn es jetzt keine großen Skandale gab oder misstrauische Nachbarn da ins Gehege gekommen sind, gab es doch auch Gründe, warum Wohnungen aufgegeben wurden. Welche waren denn das zum Beispiel?
Die meisten Gründe waren eigentlich ganz alltäglich. Schlicht das Leben hat eingeschlagen, würde man so sagen. Gerade in den ersten Jahren, also in den 1950er, 60er und teils auch noch in den 1970er Jahren, da gab es ja öfters noch jüngere IMK. Da kam dann irgendwann der Punkt, an dem dann private Veränderungen eine Rolle spielten. Ein klassisches Beispiel war die junge Familie. Da wurden die Kinder einfach größer, kamen in die Schule, bekamen dann mit 8, 9, 10 Jahren so ein eigenes soziales Leben, würde man dann sagen, wo dann auch mal Freunde nach Hause kamen zum Spielen etc. Und für das MFS war sowas dann zum Beispiel immer heikel. Kinder konnte man nicht kontrollieren etc. In solchen Fällen hat das MFS oft von sich aus dann die Zusammenarbeit beendet und deswegen wurden dann Familien danach dann meistens nur noch in ganz besonderen Fällen später als IMK genommen. Ein weiterer häufiger Grund war auch Umzug, sowohl bei jüngeren als auch dann bei älteren IMK. Bei den jüngeren oft wegen Arbeitsplatzwechsel oder weil die Familie wuchs und eine größere Wohnung gebraucht wurde. Manchmal erfolgt auch einfach ein Umzug in eine andere Stadt, so ein Ortswechsel, neue Perspektiven etc. Das war damals jetzt auch wirklich nicht unüblich für die Menschen. Aber auch bei den Rentner und Rentnerinnen kam das auch schon mal vor. Etwa wenn ein Ehepartner oder die Partnerin auch starb und die Wohnung dann allein zu groß wurde. Manche boten dann auch von sich aus an einen Wohnungstausch zum Beispiel mit einer Familie mit einem Kinderwunsch. Das war damals schon gang und gäbe eigentlich und die zogen dann auch freiwillig auch mal in kleinere Wohnungen. Und gerade in den 70er und 80er Jahren gab es auch wirklich viele IMK, die auf eine Plattenbauwohnung warteten, die damals ja sehr begehrt waren. Vor allem für diejenigen, die noch in den unsanierten Altbauten lebten. Wenn dann solch ein Umzug dann anstand, da prüfte das MFS dann meistens, ob diese neue Wohnung dann und das neue Wohnumfeld überhaupt für eine KW geeignet war. In manchen Fällen war das auch der Fall, aber eigentlich oftmals fiel die Entscheidung dann eigentlich negativ aus und die Zusammenarbeit wurde dann beendet.
Du hast es gerade eben in einem Nebensatz gesagt, wenn es einfach auch dazu kommt, dass zum Beispiel eine der MieterInnen dann halt stirbt. Gab es denn eben auch Fälle, wo dann die konspirativen Wohnungen aufgegeben wurden, weil jemand gestorben ist?
Ja, das kam sogar relativ häufig vor. Entweder verstarb der IMK selbst oder nur der Partner bzw. die Partnerin. Starb der einzige IMK, also wenn er jetzt so alleinstehend war, in einer konspirativen Wohnung, dann wurde diese in der Regel ja sofort aufgegeben und die Akte archiviert. Also da passierte dann wirklich nicht mehr viel. Wenn hingegen der Partner oder die Partnerin verstarb, da gab es ganz unterschiedliche Reaktionen. Manche der IMKs, die wollten dann nach der Trauerphase dann weitermachen. Für die gab das dann nochmal so einen zusätzlichen Halt in ihrem Leben. Und andere baten aber auch darum, dann daraufhin dann die Zusammenarbeit zu beenden, was das MFS in der Regel eigentlich immer, wirklich immer akzeptierte. Manchmal gingen die Hinterbliebenen, aber auch später neue Beziehungen ein, wurden die neuen Partner oder Partnerinnen dann als vertrauenswürdig eingeschätzt. Da verpflichtete man dann diese, also verpflichten heißt im MFS-Sprech, den Vorgang, wenn eine Person von außen dann eingeweiht und in die Konspiration dann sozusagen eingebunden worden ist. Gab es jedoch Zweifel an der Loyalität gegenüber der DDR dieser Person, dann bedeutete das eigentlich in der Regel immer auch das Ende der konspirativen Wohnungen. Gesundheitliche Probleme waren dann last but not least so ebenfalls ein häufiger Abbruchgrund, sei es so Hüftlein, Demenz oder dann im Alter dann diese allgemeine Gebrechlichkeit. Bei Demenz reagierte das MFS dann meistens wirklich ganz schnell, weil die Gefahr dann einfach sehr groß war, dass sich diese Personen dann gegenüber den Nachbarn oder der Familie dann einfach verplapperten. Und wenn jemand so pflegebedürftig wurde und täglich dann eine Pflegekraft ins Haus kam oder in die Wohnung dann, da war das praktisch eigentlich auch immer das Aus, denn eine zusätzliche unkontrollierte Person im Umfeld, das war dem MFS eigentlich immer dann zu riskant.
Also man kann schon auch sagen, das waren gar nicht immer nur politische Gründe oder auch Enttarnungen, sondern oftmals eigentlich auch ganz banale Dinge des Alltags oder des Lebens, die das System ja dann ins Wanken gebracht haben. Doch selbst wenn dann so die Räume irgendwann aufgegeben wurden, bleibt ja auch noch die Frage, welche Rolle die Menschen, also die IMK, eigentlich gespielt haben. Das ist ja schon auch ein heikles Thema, ne? Welche Verantwortung kann man ihnen zuschreiben? Wie viel wussten sie eigentlich darüber, was in diesen Geheimtreffen besprochen wurde?
In den meisten Fällen erstaunlich wenig. Viele IMK haben tatsächlich ja nur die Räume bereitgestellt, also das Wohn- oder Arbeitszimmer, und sind während der Treffen in die Küche gegangen oder kurz einkaufen, in den Garten gefahren, sowas. Sie bekamen höchstens bruchstückhaft mit, worum es da in den Treffen eigentlich ging. Aber es gab da auch Ausnahmen. Ein Fall ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, den hatte ich in der allerersten Folge schon erwähnt, aber er passt hier einfach auch perfekt nochmal rein. Ein IMK damals meldete ihre Nachbarin beim MFS so an, weil diese über das Telefon der IMK in ihrer Wohnung eine Flucht in den Westen organisieren wollte. Also die Nachbarin plante wirklich eine Flucht über die tschechische Grenze mit allem drum und dran. Und das führte letztendlich dann nicht nur zur Verhaftung der Frau, sondern auch ihrer Kinder mit allem, was dazugehörte. Gefängnis, Kinderheim, zerstörte Familien. Aber jetzt, ob die IMK das aus echter Überzeugung tat oder aus Angst, dann selbst ins Visier des MFS, dann ihres Offiziere etc. zu geraten, das kann man jetzt von unserem Standpunkt aus den Akten jetzt auch gar nicht so rauslesen halt. Das ist einfach eine offene Frage, würde ich einfach so mal sagen. Wenn man sich nochmal so in die IMK so hineinversetzt, so, es hätte auch wirklich sein können, sie konnte ja überhaupt nicht sicher sein, ob ihr Telefon nicht längst schon ständig abgehört worden ist, was es wahrscheinlich wirklich gemacht worden ist, und ob sie nicht selbst dann Probleme bekommen hätte, wenn sie den Fluchtversuch dann verschwiegen hätte, so unter Mittäterschaft, also so, ne? Und das ist jetzt so ein Beispiel, das sehr eindrucksvoll, denke ich, zeigt, wie perfide dieses Repressions- und Überwachungssystem und dieser innere Druck, den manche Menschen vielleicht auch gespürt haben, in Wirklichkeit auch war.
Und es zeigt vor allen Dingen, dass es auch gar nicht so einfach in Schwarz-Weiß und richtig und falsch einzuordnen ist, ne?
Richtig, man muss das Ganze so auf drei Ebenen analysieren bzw. betrachten. Erstens gab es dann natürlich diese direkte Verantwortung. Das waren die IMK, die aktiv Informationen auch weitergaben, Hinweise lieferten oder Personen meldeten. Sie trugen damit natürlich auch unmittelbar zur Repression des Systems bei. Wobei, wie schon erwähnt, selbst hier die Angst vor der eigenen Verfolgung jetzt auch nicht unterschätzt werden darf, falls man ja nicht tat, was das System erwartete. Aber so sehr ins Rampenlicht würde ich das jetzt auch nicht stellen. Trotzdem hat man dann trotzdem eine direkte Verantwortung, ganz klar. Und dann gibt es aber auch zweitens eine sogenannte indirekte Verantwortung. Die meisten stellten ja nur in Anführungszeichen ihr Wohnzimmer oder ein separates Zimmer bereit, aber genau damit ermöglichten sie diese konspirative Infrastruktur, die das MFS für seine Arbeit so dringend brauchte. Und drittens haben wir auch eine gewisse moralische Verantwortung der Leute. Selbst wer keine Details kannte, der wusste, dass hier auf alle Fälle etwas Geheimes geschah, das dem Staat diente. Das war da keine private Skatrunde oder sowas, sondern ein Puzzleteil im Überwachungsapparat der DDR. Und wer mit dem MFS zusammenarbeitete, der wusste auf alle Fälle, dass hier Dinge ihren Lauf nahmen, die auch wirklich anderen Menschen schaden konnten. Aber viele IMK, die glaubten halt, geprägt von dieser allgegenwärtigen Propaganda der DDR, natürlich aber auch fest daran, dass sie natürlich für eine gute Sache hier handelten und ihr Wohnzimmer zur Verfügung stellten.
Wenn man das dann so hört, dann waren ja die IMK dann doch mehr als nur bloß unbeteiligte Gastgeber.
Absolut. Ohne sie wäre dieses Überwachungssystem der DDR nie so engmaschig gewesen. Diese KWs, die waren schon in gewisser Weise dieses strukturelle Rückgrat in jeder Stadt, in vielen Dörfern. Weniger KWs hätten weniger Treffen mit den IM bedeutet. Weniger Treffen bedeutet weniger Informationen. Weniger Informationen bedeutet dann wiederum weniger Kontrolle und am Ende einfach auch weniger Möglichkeiten für das MFS, für Verhaftungen und so weiter. Man kann sagen, die IMK waren vielleicht immer nicht die sichtbarsten und bei Weitem nicht die spannendsten Akteure, aber ohne ihre Räume wäre das MFS ein Stück weit blind und taub gewesen.
Marian, wir haben ja jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie wichtig die IMK für das Überwachungssystem der DDR waren und haben dabei ja natürlich in die Vergangenheit geblickt. Es drängt sich natürlich aber da auch irgendwie so die Frage auf, gibt es denn Dinge, bei denen du sagst, das betrifft uns auch heute noch?
Ja, unbedingt. Die Strukturen, die Mechanismen, die sind bei solchen Sachen eigentlich oft zeitlos. Nur die Technik und die Akteure, würde ich sagen, wechseln. Damals waren es das MFS und die KWs, die konspirativen Wohnungen. Heute sind es andere Netzwerke, andere Geräte und manchmal sind wir es auch ein Stück weit selbst, die freiwillig Dinge preisgeben, die man früher unter keinen Umständen geteilt hätte. Nicht mal in persönlichen Gesprächen mit den IM, der auf einen angesetzt worden ist.
Und wo würdest du sagen, siehst du die größten Parallelen?
Ich nenne da mal so, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, aber ich nenne da mal so drei Bereiche, die heute doch aktueller sind, als uns eigentlich lieb sein dürfte. Erstens würde ich das so unter dem Themenkomplex Vertrauen und Legendenbildung beschreiben. Das MFS hat ja gezielt Geschichten erfunden, um die wahre Nutzung einer KW zu verschleiern. Besucher wohnen zu angeblichen Verwandten, Nebenwohnungen so eingerichtet, dass sie authentisch wirkten nach außen, dass da niemand irgendwie vermutete, dass das MFS dort drin ist. Und heute ist es auf Social Media in manchen Fällen oder oftmals auch nicht anders. Nur, dass die Legenden digital sind. Jeder kann sich als Experte, als Augenzeugin oder als engagierte Privatperson ausgeben, als Mediziner oder was weiß ich, ohne dass klar ist, wer wirklich dahinter steht oder welche Absichten verfolgt wird. Und wenn wir ungeprüft alles glauben, machen wir es Angreifern, Propagandisten und Desinformationskampagnen unglaublich leicht. Und zweitens gibt es sowas wie eine gewisse Blase einfach vermeiden, würde ich das bezeichnen. Das MFS hat ja Menschen gezielt in einer bestimmten Realität gehalten. Kritik und andere Perspektiven wurden konsequent in der Berichterstattung ja herausgefiltert. Heute übernehmen das oft Algorithmen, die uns nur noch das zeigen, was wir ohnehin schon mögen oder glauben. Und das fühlt sich in erster Linie erstmal angenehm an, ist aber, wenn man so weiter drüber nachdenkt, eigentlich auch brandgefährlich. Denn wer sich immer nur in seiner eigenen Meinung bestätigt, der verliert dann irgendwann auch die Fähigkeit zum Perspektivwechsel. Dabei ist genau dieser eigentlich entscheidend, wenn man sich ein möglichst vollständiges Bild eigentlich machen will. Ob nun in der Wissenschaft, in der Politik oder im Alltag. Und drittens lehrt uns auch diese ganze Geschichte, dass die Demokratie auch in gewisser Weise kein Selbstläufer ist. Im Moment leben wir schon in einem Staat, in dem Überwachung mehr oder weniger begrenzt ist. Und dem man über Corona-Maßnahmen, Energiepolitik oder Außenpolitik offen demonstrieren kann, ohne dafür in den meisten Fällen jetzt direkt im Gefängnis zu landen oder noch Schlimmeres. Aber das ist keine Garantie für die Zukunft. Wenn politische Kräfte an die Macht kommen, die keine andere Meinung mehr dulden, dann können ganz schnell auch Strukturen entstehen, wie wir sie aus der DDR kennen. Nur eben dann mit dieser modernen Technologie und mit diesen modernen Möglichkeiten. Und dann sind auf einmal Social-Media-Profile, Messenger-Chats oder Cloud-Daten plötzlich das wichtige Material, mit dem dann ein autoritärer Staat dann arbeitet. Was wir heute schon in anderen Ländern sehen, Zensur, digitale Kontrolle, gezielte Verhaftungen, das kann auch hier dann ganz schnell Realität werden, wenn wir nicht wachsam sind.
Das heißt also so, Geschichte als ein Blick zurück, das ist aber auch immer ja eine Warnung oder eine Lehre auch fürs Heute, oder?
Geschichte ist immer ein gewisser Spiegel. Wer hineinschaut, der sieht nicht nur die Vergangenheit, sondern auch sich selbst mit den eigenen Entscheidungen, Bequemlichkeiten und auch blinden Flecken. Damals haben zum Beispiel auch viele gedacht, ich habe ja gar nichts zu verbergen. Heute höre ich den Satz wieder, ganz oft, und er ist genauso trügerisch wie damals, weil einfach stimmt er einfach oft nicht. Menschen haben oftmals was zu verbergen, beziehungsweise ist der Satz einfach auch viel zu kurz gedacht.
Das sollten wir vielleicht mal im Kopf behalten, wenn wir das nächste Mal irgendeine App installieren oder blind auch irgendeinen Post vertrauen und weiterleiten und liken, ne?
Richtig, denn Kontrolle beginnt selten mit diesem einem großen Knall. Sie beginnt meistens eher leise, mit kleinen Gewohnheiten, mit ein bisschen Bequemlichkeit, mit dem Gedanken, ja, wird schon nicht so schlimm sein. Und ehe man sich dann versieht, ist der Raum für Freiheit kleiner geworden. Und dann manchmal irgendwann so klein, dass man ihn dann gar nicht mehr bemerkt.
Mit dem Angekommensein im Hier und Jetzt sind wir ja eigentlich auch schon am Ende unserer Serie. Wir haben viel darüber gehört, wie die geheimen Wohnungen funktioniert haben, wer sie genutzt hat, welche Technik da eingesetzt wurde oder eben auch nicht eingesetzt wurde und wie diese Legenden, diese Verschleierungsgeschichten, sage ich mal, gewirkt haben und vor allen Dingen auch, welche Verantwortung die IMK letztlich getragen haben. Ja, und damit endet jetzt nicht nur die Folge hier, sondern auch die gesamte Podcast-Serie Geheimnisvolle Vergangenheit. Ich möchte mich bei dir, Marian, nochmal bedanken für deine spannenden Einblicke und eben auch vor allen Dingen für den Blick hinter die Türen, die ja auch lange verschlossen waren. Und natürlich auch bei euch, bei den Hörerinnen und Hörern, fürs Mitgehen auf diese Reise durch diese verborgenen Räume der DDR. Wie ihr schon gehört habt, bleibt neugierig und bleibt kritisch. Tschüss.
Ciao.
Geheimnisvolle Vergangenheit. Ein Podcast über die konspirativen Wohnungen der Staatssicherheit in der DDR. Entstanden ist dieser Podcast im Rahmen eines Teilprojekts des Forschungsverbunds Diktaturerfahrungen und Transformation an der Universität Erfurt.